ARD.
Wir sind in einer Situation, wo wirklich der Konflikt und die Kampfhandlungen eine Hungersnot fast als eine nicht nur Konsequenz, sondern auch als eine Waffe letztlich in diesem Konflikt entstanden sind.
He's hurting Israel more than helping Israel.
Prime Minister Netanyahu has lost his way.
Wir sind jetzt mehr als 5 Monate Krieg. Das ist präzedenzlos in den Auseinandersetzungen zwischen Israel und Palästina seit dem Jahr 1948.
Netanyahu hat in den vergangenen Wochen und Monaten immer wieder auch innenpolitisch signalisiert, er würde gegebenenfalls auch alleine ohne die amerikanische Zustimmung agieren.
News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von RBB24 Inforadio.
Wie lange zieht Netanyahu das noch durch? Es ist jetzt bald ein halbes Jahr her, dass die Hamas Israel angegriffen haben und seitdem schlägt Israel zurück. Hart.
Zu hart, finden viele. Und mittlerweile wächst der Druck auf Israel immer mehr. Denn auch die USA und die EU fordern immer deutlicher, dass Premierminister Netanyahu seine Strategie ändert, um die Zivilbevölkerung in Gaza zu schützen. Besonders diese Woche hat sich da viel getan, deswegen schauen wir uns die aktuellen Entwicklungen nochmal genauer an heute.
Der UN-Sicherheitsrat, der hat eine gemeinsame Resolution zwar vorhin abgelehnt. Russland und China haben da ihr Veto eingelegt bei der Forderung nach einer Waffenruhe. Aber es gab gestern immerhin eine Einigung der EU und die USA haben zuletzt ihren Kurs deutlich geändert. Die Frage ist allerdings, welchen Einfluss solche Appelle auf Israel überhaupt haben? Lässt sich Netanyahu von seinen Plänen abbringen? Verzichtet er zum Beispiel auf die geplante Bodenoffensive in Rafah? Und wenn nicht, wieso nicht? Warum hält er dem Druck von Ländern, auf die er auch militärisch angewiesen ist, derart stand? Darüber sprechen wir heute.
Wir sind Gina Tonak und Bruno Dietl. Heute ist Freitag, der 22. März.
Ist das militärische Vorgehen von Israel im Gazastreifen trotz der vielen zivilen Opfer da gerechtfertigt? Diese Frage hat gerade das ZDF in einer repräsentativen Umfrage in Deutschland gestellt. Und die Antwort darauf ist relativ eindeutig ausgefallen.
69% sagen nein, also mehr als 2/3. Ja, das ist so gerechtfertigt, sagen 18%.
Umfragen aus Deutschland, die interessieren die israelische Regierung vermutlich herzlich wenig. Aber wie sehr interessiert es sie denn, was die Regierungen aus den Ländern sagen, auf deren militärische Unterstützung sie hauptsächlich auch angewiesen sind, also wie Deutschland zum Beispiel und die USA? Diese Woche haben sich einige Haltungen verschärft und wir starten unseren Überblick dazu mit der EU.
Beim EU-Gipfel gestern haben die Mitgliedsländer gemeinschaftlich eine sofortige Feuerpause gefordert. Dass die EU da zu einer gemeinsamen Position gekommen ist, das ist alles andere als selbstverständlich. Wer da wo steht, hat Brüssel-Korrespondent Andreas Meyer-Feist heute im rbb24-Inforadio zusammengefasst.
Ja, es gab einige Länder wie Österreich, Tschechien oder Ungarn, die halten es eigentlich für unangebracht, Israel nach dem Terrorangriff vom 7. Oktober zu einer großen Zurückhaltung aufzufordern. Und es gibt eben andere in dieser breiten Spanne der Meinungen unter den EU-Mitgliedstaaten wie Spanien und Belgien, die sagen, nein, ganz im Gegenteil, wir müssten eigentlich so weit gehen, dass wir das Assoziierungsabkommen mit Israel aufkündigen, um eben die Regierung unter Druck zu setzen. Und dazwischen Bundeskanzler Scholz, der sich ganz intensiv darum bemüht hat, wirklich hier zu einer Einigung zu kommen.
Wir hoffen darauf, dass jetzt ein länger anhaltender Waffenstillstand möglich wird, der auch verbunden ist mit der Freilassung aller Geiseln. Und was mir auch wichtig ist, der Herausgabe der Gestorbenen.
Scholz hatte Frankreich an seiner Seite und dann gab es eben die erste gemeinsame Positionierung aller EU-Mitgliedstaaten zum Gaza-Krieg seit 5 Monaten.
Also soweit die Positionen zu Feuerpause. Es ging ja aber auch ganz konkret um die geplante Bodenoffensive in Rafah. Da hat sich die EU auch geeinigt.
Ja, da hat es auch Diskussionen gegeben, aber das war etwas einfacher, dass man Israel auffordern würde, keine Bodenoffensive zu beginnen. Diejenigen, die das wollten, die wurden dann doch etwas lauter, als klar war, dass auch der Weltsicherheitsrat in diese Richtung geht und dass die Amerikaner eben sich im Moment intensiv darum bemühen, so etwas zu verhindern, mit Blick natürlich auf die 1,5 Millionen Palästinenser, die dorthin geflohen sind, Zuflucht gesucht haben. Rafah liegt ja im äußersten Süden an der ägyptischen Grenze und viele hoffen vielleicht dann auch nach Ägypten herüberzukommen, um geschützt zu sein.
Genau um diese geplante Offensive auf Rafah und eine Feuerpause geht es auch den USA. Die hatten die Resolution in den UN-Weltsicherheitsrat gebracht, die ist da aber gescheitert an den Vetomächten Russland und China.
Das war aber trotzdem eine richtig große Kursänderung, dass die USA diese Resolution da überhaupt eingebracht haben. Die sind im Ton in letzter Zeit immer schärfer geworden gegen Israel. US-Außenminister Blinken gestern nach einem Treffen mit seinen Amtskollegen aus Ägypten, Katar, Jordanien und von der palästinensischen Autonomiebehörde.
The need for an immediate sustained ceasefire with the release of hostages. That would create space to surge more humanitarian assistance to relieve the suffering of many people.
Also eine Feuerpause, in der auch Geiseln freigelassen werden sollen und während der die Menschen im Gazastreifen humanitäre Hilfe bekommen können.
Blinken war heute auch in Israel, um da mit Benjamin Netanyahu und dem Kriegskabinett zu sprechen. Jetzt, Freitagnachmittag bei Aufnahme des Podcasts, ist auch noch nichts aus diesen Gesprächen nach draußen gedrungen. Beobachter sind aber im Vorfeld nicht davon ausgegangen, dass es da heute eine konkrete Einigung gibt.
Dass selbst loyale Partner jetzt den Druck auf Israel derart erhöhen, das hat vor allem damit zu tun, dass sich die Lage für die Zivilbevölkerung in Gaza von Tag zu Tag weiter verschärft und die Kämpfe gehen auch weiter.
32.000 Menschen sind seit Kriegsbeginn im Gazastreifen getötet worden, darunter überwiegend Frauen und Minderjährige, das sind palästinensische Angaben.
Der EU-Außenbeauftragte Borrell, der hat vor ein paar Tagen gesagt, vor dem Krieg war der Gazastreifen das größte Gefängnis unter freiem Himmel. Jetzt ist er der größte Friedhof unter freiem Himmel. Und diese Woche hat er für Gaza vor dem schlimmstmöglichen Szenario gewarnt, das heißt einer Hungersnot.
1,1 Millionen Menschen im Gazastreifen, das ist die Hälfte der Bevölkerung dort, haben laut einem UN-Bericht zur Ernährungssicherheit die Nahrungsmittel aufgebraucht. Bis Mai rechnen die Vereinten Nationen in Nordgaza mit einer Hungersnot. Dort sind 300.000 Leute von den Kämpfen eingeschlossen zwischen israelischer Armee und Hamas. Der Leiter des UN-Entwicklungsprogramms Achim Steiner, der hat bei Phoenix gewarnt.
Wir sind in einer Situation, wo wirklich der Konflikt und die Kampfhandlungen eine Hungersnot fast als eine nicht nur Konsequenz, sondern auch als eine Waffe letztlich in diesem Konflikt entstanden sind. Selbst in den schlimmsten Konflikt- und Krisen- und Kriegssituationen darf Nahrungsmittel, Hilfe und dürfen Ernährung und Zugang zu Nahrungsmitteln keine Waffe werden.
Die Warnungen, die können ja echt kaum mehr eindringlicher sein. UNICEF sagt auch, dass schon jetzt Kinder in Gaza an Mangelernährung sterben. Und die Kampfhandlungen der israelischen Armee, die gehen im Moment trotzdem weiter.
Insbesondere rund um das Al-Shifa-Krankenhaus im Norden des Gazastreifens wird weiterhin erbittert gekämpft. Die israelische Armee hat dort nach eigenen Angaben die größte Anzahl an Terroristen seit Kriegsbeginn festgenommen. Da ist von über 500 Leuten die Rede. Beim Einsatz wurden wohl aber auch 140 Terroristen getötet.
Und auch im Süden des Gazastreifens, eben in Rafah, wo mehr als 1 Million Palästinenser hingeflohen sind, auch da gibt es schon Angriffe der Israelis. Bei Luftangriffen will die israelische Armee 3 hochrangige Hamas-Mitglieder getötet haben.
Wir haben eben schon über die drohende Hungersnot in Gaza gesprochen. Wie kann trotz der andauernden Kämpfe dafür gesorgt werden, dass die Zivilbevölkerung mit Hilfslieferungen versorgt wird?
Die USA haben schon vor einigen Wochen angekündigt, dass sie einen Hafen an der Küste vor Gaza bauen wollen. Da könnten dann bis zu 2 Millionen Mahlzeiten pro Tag angeliefert werden. Allerdings könnte es auch bis zu 2 Monate dauern, bis dieser provisorische Hafen fertig ist. Bis dahin gibt es 2 Möglichkeiten. Entweder Hilfe auf dem Landweg über die Grenzübergänge von Israel oder Ägypten aus oder aus der Luft. Dann werden Hilfspakete von Militärflugzeugen aus abgeworfen.
Die Bundeswehr ist beteiligt an der Luftbrücke über Gaza. Mit einem der Piloten dieser Hilfsflugzeuge hat der Bayerische Rundfunk gesprochen. Sein Nachname darf nicht genannt werden. Er heißt Tim. Der Gazastreifen ist extrem dicht besiedelt. Wer legt denn dann fest, wo genau Hilfsgüter abgeworfen werden?
Jordanien hat in Absprache mit Israel einen sogenannten Dropzonenkatalog erstellt, wo grundsätzlich Plätze benannt wurden, die sich eignen, um dort Güter aus der Luft zu verbringen.
Meistens werden die Nahrungsmittel, Medikamente und so weiter aus etwa 900 Meter Höhe abgeworfen. Und die können das mit ihren Bordcomputern so gut berechnen, dass selbst bei starkem Wind die Hilfsgüter ziemlich genau da landen, wo sie sollen. Ungefährlich ist der Einsatz über so einem aktiven Kampf- und Kriegsgebiet aber natürlich trotzdem nicht.
Tatsächlich ist es so, dass bei dieser Operation natürlich einem bewusst ist, dass ein bewaffneter Konflikt stattfindet und auch entsprechend Waffen im Raum sind. Aber tatsächlich ist bisher die Bewertung auch, dass niemand der Kriegsparteien ein Interesse daran hat, eine solche humanitäre Hilfsaktion in irgendeiner Art und Weise zu gefährden.
Ich habe noch einen sehr spannenden Film über Hilfslieferungen aus Israel selbst im Weltspiegel gesehen. Eine Mehrheit der israelischen Bevölkerung ist gegen Hilfslieferungen für Gaza. Trotzdem gibt es natürlich dort in Israel Menschen und Initiativen wie die NGO Standing Together, die sich mit Essen, Medikamenten, Kleidung und so weiter auf den Weg zu den Grenzen machen. Mehrfach schon wurden die aber von Polizei und Militär abgewiesen, kommen dann nicht bis zur Grenze, denn militärische Sperrzone.
Bisher gibt sich Benjamin Netanyahu vom internationalen Druck und auch von der Lage im Gazastreifen relativ unbeeindruckt. Teile seiner Regierung sind zwar nächste Woche nach Washington D.C. zu US-Präsident Biden eingeladen. Und diese Einladung kann man schon auch eher als Vorladung verstehen, aber das ist für ihn jetzt noch lange kein Grund, die Offensive in Frage zu stellen.
Aus Respekt vor Präsident Biden haben wir uns bereit erklärt, dass die USA uns ihre Ideen präsentieren können, vor allem was die humanitäre Seite angeht. Natürlich wollen auch wir, dass die Bevölkerung geordnet die Stadt verlassen kann und wir wollen, dass sie Hilfe bekommt. Aber ich habe es dem US-Präsidenten so deutlich wie möglich gesagt. Wir sind fest entschlossen, die restlichen Hamas-Bataillone in Rafah zu zerschlagen. Es gibt keinen anderen Weg, das zu tun, als mit einer Bodenoffensive.
Warum gibt Netanyahu nicht nach? Was ist sein Ziel? Der israelische Historiker Moshe Zimmermann hat das im NDR so erklärt.
Je länger der Krieg ist, desto richtiger ist es aus der Sicht von Netanyahu. Das sind rein persönliche Überlegungen, die ihn betreiben, aber auch die Art und Weise, wie er sonst Politik betreibt. Wir sind auf der einen Seite, die bösen Araber auf der anderen Seite. Ohne Kampf geht es nicht, ohne Krieg geht es auch nicht. Also muss man bis zum bitteren Ende kämpfen, bis zum Sieg. Das ist die Mentalität. Und wenn man mit so einer Mentalität Politik macht, ist das das Resultat.
Wir haben auch mit unserem Kollegen Clemens Fehrenkotte im ARD-Studio in Tel Aviv über den Druck auf Israel und die Haltung von Benjamin Netanyahu gesprochen. Und auch er sagt, internationaler Druck beeindruckt ihn eigentlich nicht weiter.
Netanyahu hat in den vergangenen Wochen und Monaten immer wieder auch innenpolitisch signalisiert, er sei der Einzige als Premierminister, der in der Lage wäre, diesen Druck auch gegen die besten Freunde standzuhalten und die eigenen Interessen zu machen. Er hat mehrfach in den letzten Tagen und Wochen mit Blick auf Rafah gesagt, dass also, falls ihm das verwehrt werden sollte, wäre dieser Krieg nicht zu gewinnen. Wäre kein Sieg da und er würde gegebenenfalls auch alleine, das heißt also ohne die amerikanische Zustimmung dort agieren. Von daher, das ist das Profil auch, das Benjamin Netanyahu seitdem für ihn ja auch politisch verhängnisvoll im 7. Oktober sich hier angeeignet hat, zu sagen, ich bin der Einzige, der den Amerikanern richtig standhält.
Was von vielen Ländern gefordert wird und was auch verhandelt wird zwischen Israel und der Hamas, wir haben es gerade schon gesagt, ist eine Waffenruhe. 6 Wochen lang, in der die Hamas 40 israelische Geiseln freilassen und Israel im Gegenzug hunderte palästinensische Gefangene. Den Vorschlag gibt es schon länger. Die Verhandlungen darüber laufen. Welche Interessen von beiden Seiten spielen denn da noch mit rein, die das so schwierig machen und weswegen ja auch die Kämpfe weitergehen?
Das Interesse der Hamas bestünde unter anderem darin, weiterzumachen, dass dann die internationale außenpolitische Isolation Israels fortgesetzt und intensiviert werden würde. Das ist das klare Interesse der Hamas. Und das Zweite auf israelischer Seite, ich habe es eben schon gesagt, für Benjamin Netanyahu gäbe es in Anführungsstrichen innenpolitisch schwierige Zeiten, wenn tatsächlich eine Waffenruhe eintreten würde und er sich dann tatsächlich den Fragen definitiv stellen müsste, wo waren Sie am 7. Oktober und warum haben Sie das nicht verhindern können? Er hat letztendlich keinen politischen Ausweg mehr. Ohne diese Haltung kann er seine Koalition nicht aufrechterhalten. Wenn er seine Koalition nicht aufrechterhalten kann, wird er sich dann letztendlich als dann Oppositionsführer wiederfinden und zurückgestoßen sein auf seine 3 laufenden Gerichtsverfahren und vor allen Dingen die massive Ablehnung der Bevölkerung, weiterhin von einem Premierminister Netanyahu angeführt zu werden. Und deswegen ist er auch, was das angeht, von außen betrachtet, wieso ist er eigentlich so stur? Das ist sein letztendlich politisches Überlebensrezept.
Gut, die Bevölkerung findet vielleicht Netanyahu nicht so gut, haben wir gerade gehört, aber Umfragen haben schon häufiger gezeigt, dass eine Mehrheit grundsätzlich für die Weiterführung des Krieges gegen die Hamas ist.
Ist es die Frage der Freilassung der Geiseln. Wenn das geklärt ist, dann ist in weiten Teilen auch diese Zahl von 60-70% Zustimmung. Die Zustimmung geht ja letztendlich dahingehend, dass man sagt, mit militärischen Mitteln, so wie es mir die Armee und die Regierung verspricht, möchte ich, dass diese Angehörigen, und das sind ja zum Teil dann auch noch Frauen, es sind ältere Leute, es sind Männer, die endlich nach Hause kommen sollen. Und solange das noch immer noch an die Geiselfrage offen ist, und das geht ja mit diesen Verhandlungen auch einher, solange bleibt es bei diesen Zustimmungswerten. Danach, so meine Prognose, dürfte sich das ein wenig ändern.
Soweit die Einschätzung von unserem Korrespondenten in Tel Aviv, Clemens Fehrenkotte.
Was jetzt bei diesem Ganzen, die eine Seite will dies, die andere das, auch immer wichtig ist, wir müssen uns genau angucken, wer da die Konfliktparteien gerade sind. Dazu hat der ehemalige EU-Sonderbeauftragte für den Nahostfriedensprozess Andreas Reinicke im WDR gesagt, es ist ja nicht einfach jetzt die Palästinenser gegen die Israelis.
Es ist leider so, dass im Augenblick die Radikalen auf beiden Seiten die Agenda versuchen zu dominieren. Hamas hat Interesse an einer Eskalation, weil es damit die Emotionen in der arabischen Welt und damit die Unterstützung weiter vorantreibt. Auf der anderen Seite auch die radikalen Siedler auf der israelischen Seite, die ja auch zum Teil in der Regierung vertreten sind, die ja im Aufmerksamkeitsschatten des Gaza-Krieges Palästinenser auch jetzt noch vertreiben von ihren Ländern, aus ihren Städten und es dort ja auch Tote gibt. Die dominieren im Augenblick die Agenda und deswegen ist es so wichtig, dass tatsächlich internationaler Druck von außen kommt, um beiden Seiten zu sagen, stopp, jetzt müssen wir einfach einen Schildschirm haben und uns verhandeln.
Also nicht nachlassen. Im Druck auf beide Seiten und auch die Regierung anderer Länder lassen tatsächlich nicht nach, versuchen weiter eine Feuerpause zu erreichen. Am Wochenende reist Bundesaußenministerin Annalena Baerbock erneut in den Nahen Osten, versucht zu vermitteln. Aber wie wir gehört haben, solche Besuche machen von Verbündeten wie den USA oder auch von Deutschland bei Netanyahu offenbar sehr wenig Eindruck.
Die EU, die versucht jetzt auch mal nicht nur mit Worten Druck zu machen, sondern diese Woche hat sie erstmal das auch sehr deutlich auf die Gewalt jüdischer Siedler im Westjordanland reagiert. Das wird ja von Israel völkerrechtswidrig besetzt. Und zwar hat die EU Sanktionen gegen radikale israelische Siedler beschlossen. Ein paar von ihnen, also wir reden da von einer einstelligen Zahl, die darf jetzt nicht mehr in die EU einreisen. Ihre Vermögen hier werden eingefroren und sie dürfen auch keine Geschäfte mehr in Europa machen.
Die Reaktion auf diese EU-Sanktionen kam heute. Israel hat 800 Hektar Land im besetzten Westjordanland beschlagnahmt und zum Staatsgebiet erklärt. Das ist auch die größte Beschlagnahmung seit mehr als 30 Jahren, sagen jetzt palästinensische Aktivisten. Verkündet hat die Maßnahme der rechtsextreme Finanzminister Smotrich, selbst radikaler Siedler.
Es ist leider so, es klingt im Moment alles nicht so, als ob die Zeichen auf Entspannung stehen. Aber die Verhandlungen zwischen beiden Seiten, die laufen weiter in Katar. Und auch wenn im Moment niemand sagen kann, wann es da zu einem Durchbruch kommt, irgendwann wird es einen geben.
Das waren die News Junkies für diese Woche. Gina Tonek und Bruno Dietl wünschen euch ein schönes Wochenende und wir freuen uns über euer Abo in der ARD Audiothek.
News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von RBB24 Inforadio. Wir lieben das Warum.